Heute geht es in Kalando um Jesus, den Juden, und wie wir alle zu wissen meinen, hatte Jesus jede Menge Feinde und überhaupt die Juden hatten ganz viele Feinde, die sich alle nicht über den Weg trauten. Wir haben soeben kurz die Zeloten in den Blick genommen. Was war denn das für eine Truppe? Die wollten ja die Römer loswerden nach unserer Vorstellung.
Also wir hatten uns eben dieses verbreitete Missverständnis angeschaut, alle Juden wollten alle Römer vertreiben. Das hört man immer in den Predigten und das war ihre Erwartung des Messias. Und die Zeloten sind ein Beispiel dafür. Die Zeloten hört man in jeder Predigt, dass es überall Zeloten gab, die sich überall trafen als kleine versteckte Terroristengruppe, die nichts anderes vorhatten, als immer gewaltsam gegen die Römer vorzugehen. In der Tat ist es aber so, wenn wir in die Quellen gucken, dass es eine Gruppe unter dem Namen Zeloten, die militärisch aktiv war, erst ungefähr in den 60er Jahren gab, also 30 Jahre nach dem Tod von Jesus. Zur Zeit von Jesus gab es diese Gruppe nicht. Es gab den Begriff Zelot, der gibt es auch im Neuen Testament. Ein Jünger von Jesus war ein Zelot. Paulus nennt sich Zelot. Die ersten Christen nannten sich Zeloten. Das heißt aber ganz allgemein religiöser Eiferer. Also jemand, dem der Glaube sehr wichtig ist. Es hat nichts mit Gewalt zu tun und auch nichts mit dem Kampf gegen die Römer. Also diese Zeloten, die man in den Predigten oft hört, die finden wir so in den Quellen nicht.
Das ist total spannend, weil klar, damit wächst man auf. Ganz tolles Beispiel, auch die Samaritaner. Ich habe mir so überlegt, wenn es jetzt nun gar nicht stimmt, dass sie den Juden verhasst waren, um dieses Wort nochmal zu nehmen, und die Juden noch nicht mal mit ihnen sprechen durften, dann verlieren ja solche populären Geschichten wie die vom barmherzigen Samariter oder der samaritanischen Frau am Jakobsbrunnen so ein bisschen ihre Spitze.
Ja, also nehmen wir mal das Beispiel barmherziger Samariter. Wird heute gerne oft gepredigt als Beispiel für Fremdenfreundlichkeit. Und dann wird eben diese Geschichte vom barmherzigen Samariter zu einer Geschichte zur Überwindung von Vorurteilen und Fremdenhass. Aber war das wirklich das, was Jesus erzählen wollte? Wenn man in die Quellen guckt, wie war das zwischen Juden und Samaritanern, dann merkt man, ja, es gab so Differenzen. Die Frau am Brunnen sagt ja auch, die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritanern. Das waren zwei unterschiedliche Religionsgruppen. Aber sie waren sehr eng miteinander verwandt, weil sie beide sich als Volk Israel verstanden. Also die Samaritaner waren keine Ausländer, sondern sie waren Israeliten, die sich aber nicht an die jüdischen Gesetze hielten, sondern an ihre eigenen. Diese eigenen Gesetze waren in vielem sehr ähnlich wie die der Juden, aber in manchen Einzelheiten eben anders. Und deswegen gab es keine Gemeinschaft zwischen Juden und Samaritanern, weil man nicht genau wusste, wie halten die es denn jetzt mit den Reinheitsvorschriften oder mit den anderen Geboten. Aber die Samaritaner hielten sich ja an die fünf Bücher Mose zum Beispiel, an die biblischen Gebote. Sie haben sie nur anders ausgelegt. Sie hatten einen anderen Tempel. Und deswegen gab es unter Juden einen Streit, ob man die Samaritaner anerkennen soll oder nicht. Und jetzt kommt dieses Beispiel, da liegt ein Verwundeter am Wegrand. Wer hilft denn jetzt? Die Juden? Also die beiden jüdischen Vertreter, sogar vorrangige Vertreter der Juden, Priester und Levit, die es ja eigentlich denken, dass sie sozusagen das Gesetz am genauesten kennen und am strengsten halten. Oder der Samaritaner, von dem man immer denkt, der nimmt es nicht so genau mit dem Gesetz. Ja? Und das Witzige an dieser Geschichte bei Jesus ist eben ausgerechnet der Samaritaner, dem man immer unterstellt, er nimmt es nicht so genau mit dem Gesetz, der hat es gehalten. Und die beiden jüdischen Vertreter, wo man denkt, die sind ja rechtgläubig, die haben es nicht gehalten. Und darum geht's ja, es geht ja in der Einleitung zu dem Beispiel vom Samariter nicht darum, wie soll ich mit Fremden umgehen, sondern was heißt es, das Gesetz zu halten und den Nächsten zu lieben. Und hier in diesem Beispiel hat es der, den man eigentlich verdächtigt, nicht so gesetzestreu zu sein, der hat es getan und die anderen beiden nicht.
Heißt dann an der Stelle, hat auch nichts mit Reinheitsgeboten zu tun, wird ja auch gern gepredigt, durften den ja nicht anfassen, den Verletzten, weil sie zum Tempel wollten, aber wenn man richtig liest, kommen die vom Tempel, die gehen gar nicht hin, oder wie war das?
Also ich lade die Leser ein, in die Geschichte reinzuschauen, vom barmherzigen Samariter und zu gucken, ob da irgendein Wort von Reinheitsgeboten oder Tempel drin vorkommt.
Aber ist eine sehr beliebte Auslegung.
Ist eine sehr beliebte Auslegung, die waren auf dem Weg in den Tempel und waren so in Eile und außerdem durften sie sich nicht verunreinigen und deswegen mussten sie vorbeigehen. Aber das sind so typische Ausschmückungen, die Prediger gerne machen rund um Geschichten, wo sie vermeintlich auf den jüdischen Hintergrund eingehen, der aber in dem Text gar nicht vorkommt. Und wenn man genau hinschaut, gibt es sogar Hinweise in dem Text, dass zum Beispiel die beiden gar nicht auf dem Weg in den Tempel waren, weil sie gingen von Jerusalem nach Jericho. Sie kamen also vom Tempel. Wenn man vom Tempel kam, gab es überhaupt keinen Grund, Reinheitsgebote zu beachten, weil man nur rein sein musste, wenn man in den Tempel ging.
Ein anspruchsvolles Thema heute in Kalando. Wir sprechen über Jesus, den Juden und die Missverständnisse der Christen. Ein Buch gleichen Titels ist vor kurzem im Verlag der Franke Buchhandlung erschienen. Autor ist der Theologe Guido Baltes und er ist heute mein Gast in dieser Sendung. Guido, du wirbelst mit deinem Buch unter Christen eventuell einiges an Staub auf oder zumindest mal so tradierte Vorstellungen, wie Jesus so war und wie man das zu interpretieren hat, was er gesagt und getan hat. Hattest du da manchmal beim Schreiben des Buches so ein bisschen Sorge, welche Reaktion das auslösen könnte oder gar nicht?
Also ehrlich gesagt hatte ich eigentlich gar nicht so viel Sorge, weil ich dachte, ich schreibe ja nur Dinge, die auch in der Fachliteratur ziemlich selbstverständlich sind. Ich versuche sie nur verständlich auszudrücken. Staub aufwirbeln ist ja manchmal gut. Wir haben jetzt gerade einen Umzug hinter uns, da merkt man, wie viel Staub sich manchmal auf die Dinge legt mit der Zeit. Und wenn man das ab und zu mal den Staub mal wieder abwischt und die Dinge klarer sieht, ist es ja auch nicht schlecht. Aber es geht ja nicht darum, Unruhe zu stiften deswegen.
Wir haben jetzt schon über ein paar gängige Missverständnisse gesprochen. Sehr viel Unkenntnis oder auch Falschkenntnis, wie man es nennen könnte, herrscht unter Christen, auch in Bezug auf das jüdische Gesetz. Hast du vorher schon mal kurz angesprochen. Du schreibst zum Beispiel auch über Speisegebote und Reinheitsvorschriften, die Jesus angeblich alle aufgehoben haben soll, was aber gar nicht den Tatsachen entspricht. Du stellst anhand vieler Beispiele klar, Jesus war ein Tora-treuer Jude. Was heißt das also vor diesem Hintergrund, wenn Jesus von sich selbst sagt, dass er kam, um das Gesetz zu erfüllen? Das wird ja von vielen Auslegern so gedeutet, dass er kam, um das Gesetz außer Kraft zu setzen.
Die meisten meiner jüdischen Kollegen in Jerusalem, die würden sagen an dieser Stelle, ein Gesetz erfüllen heißt, dass man das tut. Also hast du heute das Sabbatgebot erfüllt, heißt, hast du heute dich an die Sabbatgebote gehalten. Ja? Mhm. Das ist die normale Sprachregelung. Insofern würde man ohne Hintergedanken jetzt erstmal denken, erfüllen heißt, ich bin gekommen, um das Gesetz zu halten. Das wäre aber aus christlicher Sicht meines Erachtens auch ein bisschen wenig, weil das muss man nicht, also warum sollte Jesus kommen, um das Gesetz zu halten? Weil jeder hält das Gesetz, dafür muss man nicht in die Welt kommen. Ja? Also da würde ich mich wiederum von manchen jüdischen Kollegen unterscheiden, ja, weil die natürlich auch nicht sagen würden, Jesus ist in die Welt gekommen von Gott, dem Vater, ja, sondern er ist einfach nur geboren worden. Aber niemand wird geboren, um nur das Gesetz zu halten. Also da glaube ich, dass Jesus schon mehr damit meinte. Und ich glaube aber, dass die Erfüllung an der Stelle bedeutet, dass er sagt ja nicht nur das Gesetz erfüllen, sondern das Gesetz und die Propheten erfüllen. Das ist eine spannende Formulierung. Wie erfüllt man Propheten? Mhm. Ja. Und da, glaube ich, steckt sehr viel mehr dahinter, nämlich, dass er sagt, ich bin gekommen, um all das zu erfüllen, was im Gesetz drinsteht. Und das sind ja nicht nur Vorschriften, sondern auch Verheißungen und Versprechungen für die Zukunft. Und da ist, glaube ich, deswegen etwas mehr damit gemeint. Was nicht gemeint ist, ist, ich bin gekommen, das Gesetz zu brechen, um es zu beenden, in diesem Sinne erfüllen. Da gibt es auch christliche Systeme, die eben sagen, ich bin gekommen, um einen bestimmten Zeitabschnitt zum Ende zu bringen, in dem das Gesetz galt und ab jetzt gilt es nicht mehr. Das sind andere Auslegungen dann.
Jesus erfüllt die Tora, indem er das tut, was drinsteht und eben nicht dadurch, dass er sich über sie hinwegsetzt oder sie abschafft. Für manche vielleicht selbstverständlich, für manche ein neuer, frischer, vielleicht sogar provokativer Gedanke. Und von denen gibt's noch mehr in dem Buch, über das wir uns heute unterhalten.